Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Wir nehmen diese Folge auf am 3. Juli und mir zugeschaltet ist wie immer der wunderbare Kilian. Hey Kilian.
Hallo Ronja.
Wir reden heute über Cash, wir reden heute über Moneten, wir reden über richtig fettes Geld, wir reden über Reichtum. Wann hast du dich mal richtig reich gefühlt?
Wann habe ich mich mal richtig reich gefühlt? Wahrscheinlich, als ich das allererste Mal mein Gehalt bekommen habe. Noch damals im Nebenjob, also während der Schulzeit tatsächlich, so ein Schülerferienjob. Damals hatte ich das Gefühl, dass es ganz schön viel, das man auf einmal zur Verfügung hat. Ich denke, das ist so dieser kurzfristige Moment gewesen, den ich hatte. Und ansonsten, ich meine, Reichtum wahrscheinlich jetzt auf Geld bezogen. Ne? Man könnte ja noch philosophisch noch viel, viel tiefer einsteigen, dass wir alle eigentlich gesund sind und es gut geht, da sind wir eigentlich schon genug beschenkt. Aber du redest jetzt über natürlich das Finanzielle.
Genau, wir reden über das Finanzielle, wir machen jetzt hier kein Soft-Blabla, Gesundheit, ja, nee, damit hast du natürlich recht, das ist natürlich der echte Reichtum, aber wir wollen heute ja über Geld sprechen. Ich habe auch darüber nachgedacht, wann ich mich mal richtig reich gefühlt habe und bei mir war es ähnlich wie bei dir und zwar also einmal während meines Schülerjobs tatsächlich, weil ich schon als Schülerin sehr viel gearbeitet habe und dementsprechend ja wenig Ausgaben hatte als Schülerin. Ne? Mhm. Darum geht es ja auch. Und natürlich, als ich mein Volontariat gemacht habe, meine journalistische Ausbildung, da habe ich nämlich schon im ersten Jahr knapp, ich glaube, es waren so 1.800 Euro bekommen. Im ersten
das ist recht viel, oder? Das ist normal.
Das ist sau viel Geld. Das ist tatsächlich nach Tarif damals gewesen. Ja. Aber meine ganzen anderen Freunde und Freundinnen haben ja entweder normales, in Anführungszeichen, Ausbildungsgehalt bekommen oder sie haben studiert und hatten eben einen Studijob irgendwie als Zeithassel. Und ich hatte eben diese 1.800 Euro und das war im Verhältnis zu dem, was wir auch im Freundeskreis so für Unternehmungen angestellt haben, super viel Geld. Also ich war quasi die Spitzenverdienerin im Freundeskreis und ich musste damals nie sagen, nee, kann ich nicht machen, weil habe ich kein Geld für, weil ich einfach im Vergleich so krass viel verdient habe während der Ausbildung schon.
Ja, das ist ja wahrscheinlich dann doppelt so viel, wie eine Auszubildende bekommt.
Total, genau. Also ja, genau, je nach Gewerbe oder beziehungsweise je nach Branche, da gibt es ja auch nochmal heftige Branchenunterschiede. Im Friseurhandwerk verdient man nach wie vor extrem wenig und in manchen handwerklichen Berufen, also zum Beispiel im SAK-Bereich, verdient man ja heutzutage schon relativ gut, auch während der Ausbildung, natürlich dann auch jeweils mehr im zweiten und dritten Ausbildungsjahr. Aber ja, das war auf jeden Fall schon mal eine ganze Stange Geld. Und ja, du hebst deine Hand.
Ich habe letztens mit einem Kumpel drüber gesprochen und wir haben drüber geredet, was bedeutet, reich zu sein. Ging eigentlich um was anderes, aber das war, weil wir im Bioladen standen. Wir standen im Bioladen hier in Konstanz und es gab so viele geile Sachen zu kaufen. Und ich meine, wir haben Geld zur Verfügung, wir haben Einkommen. Ich würde nicht, bei mir jetzt nicht behaupten, dass ich gerade reich bin oder so, aber ich meine, ich lebe wirklich, lebe sehr gut, mir geht es sehr, sehr gut. Und dann haben wir aber beide gesagt so, weißt du, was es wirklich bedeutet, reich zu sein, wenn du hier reingehen kannst und wirklich kaufen kannst, was du willst, ohne drüber nachzudenken. Das war irgendwie von uns der Gag an dem Tag irgendwie.
Total, ja genau. Wenn man gar nicht überlegen muss, kann ich mir jetzt irgendwie hier diese fancy Schokocreme leisten für 6 Euro oder 7 Euro, sondern man legt sie einfach in den Einkaufskorb oder in den Einkaufswagen. Ja. Total. Ich gehe auch immer für unsere großen Einkäufe, gehen wir auch immer irgendwie Lidl, Aldi oder so. Und obwohl ein Edeka eigentlich viel, viel näher an unserer Wohnung dran ist, aber das überlegt man sich dann doch 2 oder 3 Mal. Also wenn wir über Reichtum sprechen, dann sind reich ja eigentlich immer die anderen. Also die wenigsten Leute würden sich selber ja als reich bezeichnen oder beziehungsweise zur oberen Einkommensgruppe zählen. Und deswegen dachte ich, bevor wir ins Thema einsteigen, sprechen wir erstmal über die Definition von Reichtum. beziehungsweise von Einkommen und Vermögen. Was bedeutet das eigentlich? Also zum Einkommen zählen ja auf der einen Seite das Gehalt, aber auch die Rente und auch Kapitalerträge wie Zinsen und Dividenden. Und das durchschnittliche Bruttojahresgehalt lag nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im vergangenen Jahr bei rund 52.000 Euro im Jahr, beziehungsweise 4.300 Euro im Monat. Und nach einer Gehaltsklasse, die das Bundesfinanzministerium regelmäßig erstellt, gehören die Menschen mit dem Durchschnittsgehalt zu den Besserverdienenden. Also Topverdiener, das sind die ja wirklich, also nach dieser Definition, die über 23.000 Euro im Monat verdienen, also schon eine ganze Stange Geld. Hast du es übrigens mitbekommen? Die AfD hat ja jetzt ihr. Die haben ja jetzt von Weidel das Gehalt erhöht, tatsächlich. Also verdoppelt, genau. Neben dieser 12.000 Euro Bundestagsgehaltsstange eben nochmal aus der Parteikasse 12.000 Euro zusätzlich. Das heißt, die sind tatsächlich die Topverdiener in Deutschland, wenn man nach dieser Definition geht. Aber alle anderen, die eben schon über 4.300 Euro verdienen, eben auch. So, also die verdienen, das sind die Besserverdienenden in Deutschland. Ne? Und dann gibt es ja aber auch noch diese Definition von Vermögen. Und da ist es nach einer Erhebung der Bundesbank vom April 2025 so, dass rund 10% der Haushalte die Hälfte des gesamten Nettovermögens in Deutschland besitzen. Und auch innerhalb dieser Gruppe von Wohlhabenden gibt es gewaltige Unterschiede. Nur 1% besitzt 35% des Nettovermögens. Das sind also die Milliardäre. Und 171 gibt es davon mittlerweile in Deutschland. Also von
171 Milliardäre.
Genau, von den Milliardären.
Wobei wahrscheinlich muss man da nicht mal gendern, leider. Oder?
Genau, es sind ja auch häufig Familien, ne? Es sind ja ganze Dynastien, muss man an der Stelle sagen. Und auf jeden Fall knapp die Hälfte der Deutschen besitzt weniger als nichts quasi. Das heißt, wir haben einen gewaltigen Unterschied, wie sich...
Also Vermögen, wir reden nicht über Einkommen, wir reden über Vermögen, also was ich wirklich liegen habe, dass das fest herumliegt, ist ja das Vermögen.
Genau. Und dann, jetzt hast du es schon gesagt, fest herumliegen, wie einfach kommt man überhaupt an dieses Geld und wie legt man es auch richtig an, beziehungsweise wie können wir es dann, dieses Vermögen, was wir in Deutschland ja irgendwie rumliegen haben, so nutzen, dass es am Ende ja vielleicht nicht nur der dieser reichen Familie oder dieser reichen Familiendynastie etwas bringt, sondern eben im Idealfall der gesamten Gesellschaft. Und darüber sprechen wir heute, Kilian.
Ja, wunderbare Hinführung. Ich bin begeistert.
Du bist begeistert, ne? Willst du unseren heutigen Gast vorstellen?
Ja, sehr gerne. Kann ich machen. Wir sprechen heute mit Felix Oldenburg. Felix Oldenburg ist Sozialunternehmer, Buchautor und der Gründer von Because. Mit Because hat er nämlich eine Plattform geschaffen, die Spenden, Stiften und Impact Investing so einfach macht wie Online-Banking. Das Ziel dabei ist, Bürokratie vermeiden und übersichtlich Gutes tun, unabhängig davon, wie viel Geld man überhaupt hat. Und Felix hat zuletzt auch ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Der gefesselte Wohlstand. Und da geht es nämlich darum, wenn man generell über Wohlstand spricht, dauert es meistens nicht lange, bis das Wort Umverteilung gerufen wird. Felix will aber gar nichts umverteilen, sondern Vermögen besser einsetzen. Und wie genau das funktionieren kann, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Felix Oldenburg.
Ich wollte es auch sagen, verdammt. Viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Felix Oldenburg. Wir springen rüber. Hallo lieber Felix, schön, dass du uns jetzt zugeschaltet bist. Wir sprechen heute mit dir über Reichtum bzw. über Vermögen und wie wir das Ganze in Deutschland besser für das Gemeinwohl nutzen können. Jetzt ist ja erstmal die Frage, wie bist du eigentlich auf das Thema gekommen? Ist das nicht auch irgendwie eine Luxusfrage, sich erstmal damit beschäftigen zu können? Bist du reich?
Hallo Ronja, hallo Kilian. Ich freue mich über die Einladung. Nein, ich bin nicht vermögensbetroffen, jedenfalls nicht so, wie sich die meisten in Deutschland das vorstellen
vermögensbetroffen,
würden.
Vermögensbetroffen, das global hört sich an wie eine Krankheit, herrlich.
Naja, global gesehen sind wir alle, die hier wahrscheinlich reden und zuhören, natürlich unter denen, die mehr können. Ich bin darauf gekommen, weil ich für und mit Organisationen gearbeitet habe, die tolle Ideen haben, wie man die Welt verbessern kann. Plastik aus den Meeren fischen, blinde Frauen ausbilden, um Brustkrebs abzutasten, Arbeiterkinder an die Unis bringen oder Demokratie online anders gestalten. Und diese ganzen Organisationen brauchen Geld und bekommen dieses Geld eben oft nicht vom Staat. Der Staat kann und soll ja auch nicht alles finanzieren, sondern von Privatpersonen. Und so habe ich über die letzten 20 Jahre ein großes Netzwerk von Privatpersonen kennengelernt, die mehr und anders geben wollen.
Ich kenne auch solche Netzwerke von so Superreichen, sind es ja am Ende des Tages. Was macht das mit dir, wenn du mit denen abhängst und in so einen Raum kommst? Weil ich war zum Beispiel, also ich erzähle mal eine Anekdote, ich war mal bei einem Abend der Rothschild Bank. Das ist eine Bank, die sich eben auch mit diesen von Vermögen betroffenen Menschen in Deutschland beschäftigt und natürlich auch mit ihnen darüber spricht, wie sie das Geld einsetzen können. Und ich hatte mal das Vergnügen und war da auf einem Salonabend und ich bin in diesen Raum gekommen und ich habe wirklich schon gemerkt, wow, hier sitzt richtig viel Geld. Und die sprechen die ganze Zeit über Geld und natürlich auch über die Frage, wie sie das einsetzen können. Dann waren da Vermögensverwalter, unter anderem zum Beispiel von der, ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, ich sage es jetzt einfach mal, von der Jägermeisterfamilie, der eben auch überlegt hat, okay, wie kann man denn dieses Geld sinnvoll einsetzen? Die Jägermeisterfamilie macht ja auch sehr, sehr viel in der Hinsicht. Ich war da persönlich sehr ehrfürchtig irgendwie. Was hat das mit dir gemacht?
Mit der Zeit wird es völlig normal. Das sind ja, also diese Events, die du beschreibst, die werden ja in der Regel von den Vermögensdienstleistern gemacht. Das ist eine eigene Welt. Ich habe das vielfach erlebt, wahrscheinlich auch irgendwie mehr Champagner getrunken oder Austern gegessen als der Durchschnitt. Aber das erstens ist es nicht schön, da zu sein. Das geht den Vermögenden genauso. Und zweitens ist schon die Grundfrage, wer ist eigentlich vermögend, so schwer zu beantworten. Also praktisch jeder hält die anderen für reich, egal wie viel Geld man hat. Das ist auch soziologisch völlig klar, ist aber auch in der Lebensanschauung habe ich das immer wieder erlebt. Ganz wenig Menschen sagen von sich, sie sind reich oder gar hochvermögend, weil man sich ja eben immer in einem Umfeld bewegt, in dem im Zweifel die anderen reicher sind. Und dann kommt nochmal dazu, dass die Menschen, die über mehr Vermögen verfügen, ja gar nicht über mehr liquides, also verfügbares Vermögen, so auf dem Girokonto Vermögen. Ja, die haben nicht einfach ein paar Millionen auf dem Konto, sondern das ist dann gebunden in Anlagen. Ja, dann kommen sie da nicht ran. Dann muss man dann einen Vermögensverwalter anrufen. Der sagt dann, das geht aber jetzt nicht, da kommst du jetzt nicht raus oder das musst du aber anders anlegen. Und meistens ist es sogar in solchen Familien, das beschreibe ich in meinem Buch auch so, das meiste Geld in Deutschland ist ja vererbt, über 80%. Es ist in solchen Familien also so, dass da große Erwartungen an dieses Geld gestellt werden. Du erbst das unter der Maßgabe, dass es weiter von den Vermögensverwaltern der Familie verwaltet wird. Vielleicht sogar ist ein bisschen was davon in der Stiftung, darüber, auf das du gar nicht zugreifen kannst. Und du sollst das Geld also gar nicht verwenden, verbrauchen, sondern weiterreichen an die nächste Generation. Am besten sollst du es noch gemehrt haben. Und unter den Bedingungen will eigentlich keiner mehr reich sein. Dass die Tragödie ist oft oder das Schwierige ist oft für Menschen, die dann in so einer Konstruktion von vererbtem Vermögen sind, dass alle in ihrem Umfeld sie für viel reicher und unabhängiger mit ihrem Geld halten, als sie tatsächlich sind. Also kurzum, deshalb benutze ich auch das Wort Vermögensbetroffen. Menschen, die über mehr Vermögen verfügen, könnten mehr gestalten, aber es erfordert auch sehr, sehr viel Aufwand und Befreiungs- und Arbeit und Familienarbeit oft, um das dann auch tatsächlich zu tun.
Also müssen wir Mitleid mit reichen Menschen haben?
Das liegt jetzt an dir, wie du darauf reagieren möchtest.
Das ist ja häufig diese These, die wir in Deutschland haben. Den Superreichen oder den Reichen, denen geht es so gut. Du hast ja eben schon gesagt, die werden von außen eben anders wahrgenommen. Denen müsste man eigentlich das Geld wegnehmen im Sinne von, wir müssen das Vermögen umverteilen, damit es wirklich im Sinne des Gemeinwohls genutzt werden kann. Du gehst ja mit deinem Buch und mit deiner Arbeit generell einen anderen Weg. Vielleicht fangen wir da noch mal ganz kurz am Anfang an oder machen wir dieses Kapitel oder diese Debatte Umverteilung auf. Warum bist du nicht für Umverteilung, sondern möchtest eben eine Alternative, einen Alternativweg suchen?
Umverteilung ist eine schöne Idee, aber das kannst du ewig fordern. Zeig mir mal wie. Also ich bin daran interessiert, Geld wirklich zu bewegen. Ich habe zwar mal Moralphilosophie studiert, aber ich bin eben nicht zufrieden damit, Recht zu haben, sondern ich möchte tatsächlich die Wirklichkeit verändern, und zwar in meiner Lebenszeit. Und die Umverteilung kann man lange fordern und man kann sich lange über die Ungleichverteilung empören. Das tun ja auch genügend Leute. Wenn ich wirklich was bewegen will, muss ich einen Weg schaffen, wie Menschen freiwillig ihr Geld so verwenden können, dass es tatsächlich Gutes tut, sprich ein anderes Sinnangebot schaffen. Wir können auch darüber sprechen, warum Umverteilung nicht funktioniert, warum der Staat nicht alles machen sollte. Wenn du mich das fragen willst, antworte ich auch darauf. Aber mir ist ganz wichtig zu sagen, mir geht es nicht darum, Recht zu haben und zu theoretisieren, sondern darum, tatsächlich Geld zu bewegen.
Und ein Mittel, um eben Geld zu bewegen, sind ja Stiftungen. Und mit Stiftungen beschäftigst du dich ja ganz viel. Inwiefern sind denn, oder du musst vielleicht das Konstrukt Stiftungen erstmal erklären. Was ist der Sinn einer Stiftung?
Gern. Also habe ich auch meinen Kindern schon erklärt und ganz, ganz oft rauf und runter in allen Schattierungen. Stiftungen ist so ein schillerndes Konzept, weil ganz viel in unserer Gesellschaft heißt Stiftung und da stecken aber ganz unterschiedliche Sachen drin und man hat immer das Gefühl, das ist das machen nur die Reichen und das hat was mit Privatbanken und Steuersparen zu tun oder sowas. Also Stiftung im Kern ist eine Idee, die aus dem Mittelalter kommt, vielleicht sogar noch früher. Das heißt einfach, dass man einen Vermögensgegenstand auf Dauer an einen Zweck bindet, und zwar über das eigene Leben hinaus. Ja? Also wenn ich eine Musikinstrumentensammlung habe und ich möchte, dass die überlebt, weil sie in 10 Generationen noch wichtig ist, dann stecke ich sie in eine Stiftung und schreibe eine Satzung, da steht, diese Musikinstrumente, die sind das Vermögen der Stiftung, sie sollen auf ewig zusammenbleiben, dürfen nicht verkauft werden. Das ist eine Stiftung. Das ist eine geniale Idee. Wenn es die nicht gäbe, müsste man sie erfinden. Ich glaube, sogar im 21. Jahrhundert ist die Idee für Datenvermögen wichtiger als jemals zuvor, wenn wir uns fragen, ja, wem sollten eigentlich Daten gehören? Eigentlich sollten die einem guten Zweck gehören und so weiter. Das ist aber nicht die Wirklichkeit von Stiftungen. Und ich war als Chef des Bundesverbands Deutscher Stiftungen eben in der allerersten Reihe, was das Stiftungswesen angeht, und da habe ich eine ganz andere Wirklichkeit kennengelernt. Tatsächlich ist es so, wir haben in Deutschland 25.000 Stiftungen und wir gründen jedes Jahr 500 neue noch dazu. Nur die Hälfte dieser neuen Stiftungen sind überhaupt gemeinnützig, die andere sind tatsächlich Vehikel, mit denen man private Vermögen vor steuerlichem Zugriff schützt. Das ist noch nicht Steuern sparen oder so, aber es hat jetzt erstmal nichts mit, tut jetzt nichts Gutes für die Gesellschaft. Die Stiftungen, die gemeinnützig sind, da bringt man dann Vermögen ein und kann nur aus den Erträgen, also nur aus den Zinsen kann man dann den eigentlichen Stiftungszweck verfolgen, sprich gute Ideen fördern zum Beispiel, ja, oder Studien schreiben oder so.
Und die anderen Stiftungen könnten überhaupt nichts machen. Also könnte auch der Fall sein, dass die einfach nur rumliegen, Vermögen verwalten, aber wir eigentlich gar keinen gesellschaftlichen Mehrwert davon spüren im Jahr.
Richtig. Die werden allerdings normal besteuert. Nur die gemeinnützigen Stiftungen werden nicht besteuert. Aber meine Kritik auch an den gemeinnützigen Stiftungen ist, dass aus vielen viel zu wenig rauskommt. Stell dir vor, du stiftest 100 Euro steuerfrei, weil ist gemeinnützig. Und dann kommen da aber pro Jahr nur 2 oder 3 Euro an Zinsen raus und dann minus Verwaltungskosten. Und die meisten Stiftungen schütten dann nur so ungefähr 1%, also 1 Euro davon pro Jahr an Förderung an andere Organisationen aus. Also aus 100 Euro in der Gegenwart werden auf ewig 1 Euro pro Jahr. Das ist nicht genug, würde ich behaupten, angesichts dringender Herausforderungen, die nur teurer werden, je länger wir sie liegen lassen. Also der Klimawandel wird immer teurer, je länger wir ihn unbewältigt lassen. 100 Euro zu stiften und 1 Euro davon jedes Jahr zu benutzen, ist nicht die richtige Antwort, wenn man den Klimawandel lösen will. Dann sollte man lieber die 100 Euro jetzt komplett benutzen, um es ganz klar zu machen.
Das heißt, damit die Zuhörenden das auch wirklich einmal richtig verstehen, selbst wenn die Stiftung 50 Millionen Euro innehat, darf man die nicht anfassen, sondern es sind nur die Zinserträge, die tatsächlich genutzt werden können für Projekte.
Das ist der Standardfall einer Stiftung und damit verdienen die Vermögensverwalter, Stiftungsanwälte und Steuerberater natürlich viel Geld, solche Konstruktionen aufzusetzen und auch jedes Jahr wieder einen Jahresabschluss zu machen und so weiter. Und dieses Geschäft mit der Großzügigkeit, nenne ich das, das ärgert mich und deshalb habe ich eben, bin ich da raus und habe ein neues digitales Sinnangebot aufgebaut, das komplett ohne Mindestsummen, ohne Verwaltungsaufwand funktioniert und so, dass man sich nicht festlegt, wie viel Geld man nicht mehr anfassen kann.
Da redest du jetzt von Because, das ist die Plattform, die Kilian und ich schon im Intro angesprochen haben. Sind das denn dann überhaupt Stiftungen, wenn diese Kriterien nicht erfüllt werden? Was macht ihr mit Because?
Ja, das sind Stiftungen. Stiftung ist kein geschützter Begriff. Man darf viele Stiftungen nennen. Das sind natürlich Stiftungen. Man darf, man gründet bei Because innerhalb von 3 Minuten ein Stiftungskonto in einer großen Stiftung, also keine eigene rechtliche Stiftung, sondern ein Konto in einer Stiftung. Mhm. Wenn du eine Aktie kaufen willst, gründest du dafür ja auch nicht eine eigene Bank, sondern du benutzt eine vorhandene Bank und gründest ein Konto in der vorhandenen Bank. Genauso machen wir es mit Stiftungen auch. Dann hast du also ein Stiftungskonto. Das kann all das, was die große Stiftung kann. Das muss ich auch nicht festlegen auf nur einen kleinen Zweck. Und dann spendest du in dein Stiftungskonto hinein, siehst den Betrag sofort wie im Online-Banking und kannst ihn dann, wann du möchtest, an eine beliebige gemeinnützige Organisation weiterreichen oder diesen Betrag anlegen und sich vermehren lassen. Aber nur durch Projekte, die auch die Welt verbessern. Impact Investing nennen wir das. Und du kannst in dein Stiftungskonto von anderen Geld einsammeln. Die kriegen dann von uns automatisch eine Spendenquittung. Viele machen das zum Beispiel zum Geburtstag. Ja, wünschen sich nicht noch eine Sonnenbrille oder ein paar Sneaker, sondern sagen, die Gäste meiner Feier, die sollen doch in meinen Stiftungsaccount einzahlen, kriegen eine Spendenquittung und dann spende ich das für die Zwecke, die ich für richtig halte.
Ja, so macht das tatsächlich ein guter Kumpel von mir. Der macht jedes Jahr einen Weihnachtsbazar mit 3 unterschiedlichen Spendenzwecken und sagt halt, wir organisieren hier die Party, aber spendet ihr bitte. Und für mich ist das, also zählt er einfach zu den Gutmenschen schlechthin, weil er jedes Jahr sich einfach so viel Mühe gibt, da 3 Organisationen rauszusuchen, die eben dann davon profitieren. Ich glaube, das machen voll wenige.
Ja, aber ich glaube, es machen immer mehr. Man gibt auch Leute, die sammeln dann nicht. Ich laufe jetzt im Herbst den Berlin-Marathon, da könnte ich dann auch ein bisschen Geld einsammeln. Mhm. Und ab und zu habe ich vielleicht ein bisschen Geld übrig, das ich spenden kann. Und wenn ich das über ein Konto mache und dauerhaft und sichtbar mache, dann bin ich schon ein Stifter. Das ist also nichts, was nur für Reiche ist, sondern ich finde, Engagement ist uns unserer Gesellschaft ein Recht für alle. Und zwar auch das Engagement mit Geld. Und deshalb sollte es für alle zugänglich sein. Total. Ich glaube, das ist eine lebendigere Demokratie zum Schluss, wenn wir uns alle engagieren, mit so viel oder wenig Geld, wie wir wollen, als eine Demokratie, wo wir uns nur darauf verlassen, dass alles über die Steuern und den Staat funktioniert.
Und wie schafft man denn dann dieses Bewusstsein, dass man selber eine Stimme hat, dass man selber eine Option hat, wirklich was zu schaffen? Also wenn wir zum Beispiel über den Eingangspunkt sprechen von dir, den du meintest, man geht immer selber von sich aus, dass man nicht zu den Reichen gehört, dass man gar keine Möglichkeit hat. Unser Bundeskanzler Friedrich Merz, der vor ein paar Jahren gesagt hat, er sei gehobene Mittelschicht, glaube ich, war es. Mit ein paar Privatflugzeugen, glaube ich.
Ich bin sicher, der ist davon überzeugt, dass es wirklich so ist.
Glaubst du wirklich? Ich dachte, das wäre vielleicht sogar ironisch, aber... Okay, aber wir sind da wahrscheinlich überzeugt, dass es nicht so ist, wenn er mehrere Privatflugzeuge besitzt, würde ich jetzt mal denken, ohne jetzt sein genaues Vermögen zu kennen. Wie schafft man in der Gesellschaft, bei ihm, aber auch generell in der Gesellschaft, ein Bewusstsein dafür, dass man mehr hat, als man denkt, zum einen vielleicht, oder dass man zumindest auch wirklich eine Möglichkeit hat, das leicht umzusetzen, selbst wenn es nicht viel ist, selbst wenn es nur 10 € im Monat sind oder im Jahr sogar.
Also das ist doch das Tolle an dem Zeitalter, in dem wir leben, dem Digitalzeitalter. Das, was ihr hier macht, Ronja und Kilian, einen Podcast zu betreiben und ihn an jeden zu vertreiben, der oder die zuhören will, das war früher nur ganz wenigen vorbehalten. Da hätte man Radiomoderatorin oder Radiomoderator werden müssen. Davon gab es nicht so viele. Jetzt kann das jeder. Ne? Wie ist bei euch das Bewusstsein dafür entstanden? Genauso läuft es auch beim Engagement mit Geld. Früher war das Hin- und Herschieben von Geld und das teuer und man musste sich mit den Steuern auskennen und Stiftungen waren nur für wenige. Heute haben wir ein digitales Modell, das so wie Podcasting funktioniert. Das kann jeder innerhalb von ein paar Minuten lernen und kann beliebig viele Leute erreichen. Ich glaube, so funktioniert Veränderung im 21. Jahrhundert, im Social-Media-Zeitalter eben auch. Ja, wir beschweren uns oft über das Internet, weil viele, die damit Unsinn anstellen wollen, große Aufmerksamkeit kriegen können. Aber zum Schluss liegt es an uns. Und ich finde es toll, in einer Welt zu leben, in der jeder ein Publisher, also jeder ein Verleger sein kann, jeder ein Journalist sein kann, jeder ein Radiomoderator, ein Podcast-Host und ja, dann auch jeder ein Stifter sein kann. Und ich glaube, das geht innerhalb von ein paar Jahren, dass wenn du erlebst, dass Menschen in deinem Umfeld zum Geburtstag eine kleine Stiftung aufmachen oder einen Stiftungsaccount und dann die Organisation um die Ecke so finanziert wird, dass Nachbarschaften zusammenlegen und ja, dass man dann auch sieht, dass diejenigen, die mehr haben, auch mehr tun, ja, Transparenz, ganz wichtig, dann kann man das innerhalb von wenigen Jahren in eine neue Kultur finden, in der wir in unserer Gesellschaft Vermögen nicht mehr als spaltend und nur so als die Aufreger und als die Empörungsthemen wahrnehmen, sondern als das Riesenpotenzial unserer Gesellschaft. Ich habe das neulich in meinem TED-Talk gesagt, wir waren noch nie so reich wie heute. Das heißt auch, wir können diese Probleme lösen. Ja? Anstatt uns nur darüber aufzuregen, wem das Geld gehört, sollten wir unsere Aufmerksamkeit darauf wenden, was damit gemacht wird.
Und gleichzeitig gibt es ja auch dieses Sprichwort, zum Beispiel Haben kommt vom Halten. Und du hast ja gerade auch schon gesagt, dass es durchaus viele Stiftungen gibt, wo es in erster Linie darum geht, das Geld zu behalten. Und jetzt sind ja auch die Menschen, wenn ich jetzt zum Beispiel auch international an Elon Musk oder auch Jeff Bezos oder so weiter denke, die sind ja in erster Linie daran interessiert, ihr Geld zu halten beziehungsweise im Zweifel noch mehr zu vermehren. Ist das nicht irgendwie auch gefährlich, wenn dann gerade, also mit diesem Geld kommt natürlich eine Macht und im Zweifel, also selbst wenn sie etwas Gutes mit ihrem Geld machen wollen würden, würden sie ja die Entscheidung darüber treffen, was überhaupt als gut definiert wird. Ist das nicht auch schon wieder schwierig? Also selbst wenn jetzt ein Elon Musk oder ein Jeff Bezos oder andere reiche Menschen etwas Gutes im Sinne haben, ist das Gute in ihrem Sinne vielleicht gar nichts Gutes für das Allgemeinwohl?
Ja, also darauf habe ich zwei Antworten, aber du hast völlig recht. Natürlich ist es schwierig. Machtkonzentration ist immer schwierig. Aber nicht nur Machtkonzentration bei Privatpersonen, auch Machtkonzentration bei Regierungen. Wenn wir sagen, wir haben das gesamte System der internationalen Entwicklungszusammenarbeit hängt von Regierungen ab. Jetzt sehen wir, wie schnell das geht, dass mit dem Schließen von USAID, also der amerikanischen Entwicklungsagentur und dann dem Folgen von manchen anderen, unserer auch, plötzlich Hunger in der Welt und wieder ein Riesenproblem wird, weil wir zu viel Macht jetzt konzentriert hatten, und zwar bei der Regierung. Das ist der erste Teil der Antwort. Ja? Machtkonzentration ist nie gut, aber auch bei der Regierung nicht. Gerade wenn wir gucken, wie extremistische Parteien Aufschwung bekommen. Ja, ich möchte in einer Republik leben, in der die AfD die Macht hat, in fast in allen Bereichen des gesellschaftlichen Zusammenlebens die wesentlichen Gelder zu bewegen. Deshalb will ich eine Zivilgesellschaft, die auch eine Macht hat. So. Und in der Zivilgesellschaft gibt es natürlich dann diejenigen, die mächtiger sind, die großen Stifter. Da müssen wir in einer offenen Gesellschaft leider aushalten, dass manche Menschen Unsinn machen. Weil die Kehrseite von Unsinn ist geniale Ideen. Deshalb bringe ich in meinem Buch das Beispiel von der Stifterin Ise Bosch, die vor 25 Jahren LGBTQ-Gemeinschaften privat gefördert hat. Du hättest keine Regierung, kein Parlament in Deutschland gefunden, das damals LGBTQ in den Haushalt gestellt hätte. Heute verstehen wir, jedenfalls eine Mehrheit hoffentlich, dass das ein wesentlicher Teil einer offenen und pluralistischen Gesellschaft ist. Sagen verschiedenste Lebensentwürfe nicht nur irgendwie zu akzeptieren, sondern auch tatsächlich zu schützen. Hoffe ich. Ja, das ist ja gerade in Gefahr. Also und ehrlich gesagt finde ich, ist es mir völlig egal, ob ein Jeff Bezos eine penisförmige Rakete ins Weltall schießt und damit sein Geld verballert, solange ich auf der anderen Seite eben auch die Freiheit erhalte, Dinge zu tun, die sonst niemand anders tut und die sich als produktiv und wichtig für die Gesellschaft rausstellen. Das müssen wir aushalten in einer offenen Gesellschaft.
Aber wie verhindern wir denn dann mit dem Ansatz, dass sich vielleicht auch der Staat einen schlanken Fuß macht und eben sagt, dann soll das mal Bill Gates regeln? mit seiner Stiftung zum Beispiel? Wieso sollten wir hier und da jetzt Geld investieren, wenn das eben auch reiche Menschen bzw. die allgemeine Bevölkerung machen können?
Also ich sehe das theoretisch vielleicht, diesen Einwand, praktisch sehe ich das überhaupt nicht, dass irgendjemand in irgendeinem Ministerium oder Parlament sagen würde, ho, dann gestalten wir das doch nicht, wenn das Privatleute machen. Also überhaupt nicht. Wir haben einen Staat, der handeln will und handeln soll, und da arbeiten lauter Leute, die glauben, man kann Probleme mit öffentlichen Mitteln lösen. Und dagegen habe ich auch gar nichts, solange wir eben auch gute Ideen unabhängig vom Staat finanzieren können. Und diejenigen, die sich dann als gute Experimente durchsetzen, die können dann gerne vom Staat weitergeführt werden. Aber es gibt doch einen Grund, weshalb wir zum Beispiel sowas wie BioNTech, dass die Firma, die das Corona, das erste, den ersten Corona-Impfstoff entwickelt hat, nicht planwirtschaftlich staatlich aufgebaut haben, sondern weil die ist herausgegangen aus einem Wettbewerb von Unternehmen, die privat finanziert worden sind, weil es natürlich ein Riesenrisiko ist, zu gucken, welcher Impfstoff setzt sich durch. Das ist ein Risiko, das wollen wir nicht mit Steuergeldern machen, das soll mit Privatmitteln passieren. Deshalb glaube ich, in unserer Gesellschaft braucht es ein Miteinander von und ein Nebeneinander von staatlichen und privaten Mitteln und nicht dieses bekloppte Entweder-Oder. Kein Staat der Welt reibt sich die Hände und sagt, ach, wir haben doch Bill Gates, da müssen wir nichts machen.
Und wie können wir dann vielleicht noch ein bisschen klarer ausklamüsern, wofür der Staat zuständig ist und wofür die allgemeine Bevölkerung zuständig ist? Also geht es quasi um
Risiko? Ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig. Also da sind wir uns ziemlich einig. Es gibt Randgebiete, über die wir uns mal nicht einig sind, aber grundsätzlich sind wir uns doch einig darüber, dass eine Art von Grundversorgung vom Staat kommen soll. Ja? In Deutschland ist diese Grundversorgung viel breiter als in manchen anderen Ländern. Die Engländer zum Beispiel haben einen guten Teil ihrer Gefängnisse privatisiert mit sehr gemischten Resultaten. Würden wir in Deutschland jetzt nicht machen. Andere Staaten betreiben ihr Schienennetz privat. Haben wir bisher in Deutschland auch nicht gemacht. Also da gibt es so Randbereiche, aber dass wir in Deutschland eine Grunddaseinsfürsorge über den Staat haben wollen, das ist, glaube ich, klar. Und wir haben das Geben und das Stiften ist so klein in Deutschland, dass in keinem einzigen Bereich, ja, wir wirklich davon reden könnten, dass es nur Konkurrenz privater und öffentlicher Mittel gibt, geschweige denn, dass öffentliche Mittel verdrängt werden. Das ist einfach in Deutschland nicht der Fall. Wir brauchen mehr privates Geben, bevor wir anfangen können, uns über sowas Gedanken zu machen. Und es gibt hunderte, tausende Organisationen, die ich kenne, die wahnsinnig froh wären, mehr private Mittel zu haben, auch weil sie oft mit viel, viel weniger Bürokratie einhergehen als und verlässlicher und langfristiger sind als das, was man so vom Staat bekommt. Also beides. Nicht so dieses doofe Entweder-Oder.
Ja, und du hast jetzt gerade gesagt, wir brauchen mehr davon. Ein Gegenargument, was vielleicht einige Menschen anbringen würden, ist ja, das kommt eh nicht an. Gerade wenn wir über Spenden sprechen, gerade wenn wir auch über Spenden ins Ausland sprechen, um dort eben Impact zu erreichen. Du hast ja eingangs gesagt, wir hier in Deutschland, uns geht es verhältnismäßig gut im Vergleich zu anderen Ländern. Brauchen wir nicht mehr Transparenz? Und inwiefern können wir es einfacher machen und gleichzeitig Transparenz herstellen?
Ja, Transparenz ist immer eine gute Idee. Ich finde, das Stiften ist auch untransparent, ist völlig inakzeptabel, dass Stiftungen ihre Steuererklärungen nicht öffentlich machen müssen. In Amerika müssen sie das zum Beispiel, sind ja auch steuerlich bevorteilt, dann finde ich, sollte man auch gucken können, was da drin passiert. Dieses Argument, das Geld kommt sowieso nicht an, ist eines von einer Gruppe von Argumenten, die ich gut kenne, die kennt wahrscheinlich jeder so im eigenen Kopf. Gibt es so ein paar Sätze, die man sich immer sagen kann, wenn man sich nicht engagieren will. Erstens, die anderen sind reicher, die sollen doch anfangen. Stimmt immer, stimmt auch für die Superreichen. Zweitens, es kommt sowieso nicht an, kannst du auch nichts gegen sagen, beweisen kannst du es ja auch nicht. Und drittens, und es hat ja alles nichts gebracht.
Und viertens, also ich muss schnell zum Zug, ich habe gar keine Zeit.
Ja, genau. Also wenn du nichts machen willst, findest du immer eine gut klingende Ausrede, es nicht zu machen. Es gibt toll evaluierte wissenschaftlich belegte Projekte, bei denen völlig klar ist, selbst wenn du an die andere Seite des Globus gibst, dass da wahrscheinlich Menschenleben gerettet werden. Und je näher du an die eigene Lebenswirklichkeit herankommst, desto klarer siehst du, was passiert. Also hast du die Frage, ob in deinem Sportverein was Gutes passiert oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Ja. Also ich glaube, das sind zu einem guten Teil Ausreden. Transparenz hilft immer, aber ein bisschen eigene Ehrlichkeit auch. Natürlich ist eine Welt besser, in der wir uns stärker füreinander auch finanziell engagieren.
Dieser Punkt mit dem, es bringt ja eh nichts. Könnte es sein, dass der vielleicht auch davon kommt, dass manche Unternehmen in den vergangenen Jahren gezeigt haben, wie toll ihr soziales Engagement ist, wie unglaublich gut sie für das Gemeinwohl, für die Umwelt, für andere Punkte sind. Aber eigentlich rauskam das Greenwashing, das Pinkwashing, das andere ist dabei. Eigentlich wollen sie sich nur in gutes Licht positionieren. Und wie könnte man dann in der Zukunft schaffen, dass man da vielleicht unterscheidet zwischen wirklich sinnvollem Engagement, das wirklich dem Gemeinwohl etwas bringt, und Greenwashing, dass man da vielleicht auch, wir haben über Transparenz gesprochen, wie schaffen wir das denn überhaupt?
Also wie entscheidest du, wo du investierst, auch wenn du es vielleicht nicht wirklich weißt oder die Vermutung hast, alle Unternehmen stellen sich in einem positiveren Licht dar? Du fragst, du liest was, du fragst die Leute, denen du vertraust, so würde ich es beim Geben auch machen. Ja, nicht davon ausgehen, nur weil jemand sagt, das ist ganz toll, kannst du da reinspenden oder ja, so machst du es ja auch nicht, wenn du investierst oder ein Produkt kaufst, sondern du erkundigst dich, fragst Freunde, Verwandte, die sich vielleicht besser auskennen, und so sollte man es ja auch machen. Und einfach akzeptieren, dass sein Greenwashing natürlich das gibt's, ja, genauso wie es irreführende Werbung gibt. Aber dafür hat ja jeder dann seinen eigenen Kopf, ist kein Grund, nicht zu geben, sondern es ist vielleicht ein Grund, einfach hinzugucken und vielleicht eher dann an die Dinge zu geben, die man über Vertraute kennt oder die sich im Nahumfeld dann bewegen.
Aber gleichzeitig macht es mich, also wenn wir über Verbraucherschutz sprechen, über falsche Deklarierungen, gerade jetzt letzten Jahre, Themen der Inflation, Preissteigerungen, wo auch gerade junge Menschen wirklich darunter gelitten haben, macht es mich so wütend, dass das nicht deklariert werden muss, wenn man zum Beispiel etwas kleiner macht und das zum gleichen Preis verkauft.
Ach so, ja, das kann ich jetzt für den Verbraucherschutz oder Packungsgrößen total gut verstehen. Wenn es ums Spenden oder Gutes tun geht, ist es oft ausgesprochen schwer zu messen, was kommt dabei heraus. Klar. Also wenn ich jetzt mehr Chancengleichheit schaffen möchte, indem ich ein Schulsystem oder indem ich dafür sorge, dass Kinder Schulbücher bekommen, die sie sich sonst nicht hätten leisten können, oder ein Tablet bekommen, dann weiß ich vielleicht erst in 20 Jahren, ob die Bildungsergebnisse tatsächlich andere waren für diese Zielgruppe. Also da ist schon natürlich auch Vertrauen dabei und da sind Experimente dabei und nicht alles und sowas wissenschaftlich zu evaluieren kostet auch sehr viel Geld. Das ist alles nicht einfach, aber David Rockefeller, der damals reichste Mann der Welt, hat immer gesagt, Geld sinnvoll auszugeben ist genauso schwer, wie es sinnvoll zu verdienen, und ich glaube, da hat er einen Punkt.
Und sind wir da nicht dann, wenn wir wieder zum Greenwashing kommen, zum Umweltschutz kommen, das sind ja Punkte, das ist ja, glaube ich, gerade das Problem beim Umweltschutz, wenn man wirklich versucht, etwas zu tun. Es ist nicht, dass man am nächsten Tag spüren wird. Die Folgen stehen zwar vor der Tür, Hitzewellen, andere Punkte, aber wirklich, wenn man wirklich etwas tun möchte, dann wird man das, was man getan hat, erst 10, 20, vielleicht 30, 40, 50 Jahre später erst wirklich.
Ja, das verstehe ich. So ist es doch auch beim Recycling, und trotzdem machen die allermeisten das von uns. Ja,
ja, also das ist ein guter Vergleich. Ja. Die allermeisten, nicht alle.
Aber das Recycling-Beispiel ist tatsächlich ganz gut, um deutlich zu machen, dass wir es eigentlich nur in unseren Alltag integrieren müssen, möglichst oft wiederholen müssen. Und dann fühlt es sich am Ende des Tages ganz normal an, ne?
Und es ist auch ein Beispiel für ein System, was nur dann gut funktioniert, wenn alle mitmachen. Oh, ja. Ja? Denn wenn nur die Hälfte recyceln und im Biomüll liegen lauter Plastikdosen, dann funktioniert das System für alle nicht.
Ich muss jetzt gerade total an Simpsons denken. Hat jemand den Simpsons, der Film gesehen, 2007 oder so? Damals in meiner Jugend ein Riesending, wo die Familie Simpsons vom ganzen Dorf mit Mistgabeln ja, bestimmt wird, weil sie umweltschädlich gelebt haben oder weil sie zumindest dafür gehalten werden. Und ich glaube, der See umkippt, dann eine totale Naturkatastrophe passiert. Mhm. Und weil eben eine Familie sich nicht dran gehalten hat, zumindest wird so wird's dargestellt. Ist ja ein ganz passender Vergleich
vielleicht. Ich will ja gar keinen Zwang haben, aber also ich glaube, beim Spenden und Geben ist es letztlich so wie bei allen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch. Wir alle sind darauf angewiesen, wenn wir über die Straße laufen, dass die allermeisten Leute nicht bei Rot über die Ampel fahren. Ich finde, das gilt auch fürs Geld. Wir wissen schon ziemlich genau, was es heißt, sich solidarisch zu verhalten. Und jeder hat auch ein Gefühl dafür, was die eigene Großzügigkeit ist. Ich gebe dazu mal nochmal eine Zahl. Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen spenden ungefähr 1% ihres Jahreseinkommens jedes Jahr. Menschen mit hohem Einkommen nur die Hälfte davon.
0,5%.
Nur noch 0,5%. Wenn alle 1% von ihrem Einkommen oder Vermögen, was auch immer höher ist, spenden würden, hätten wir 100 Milliarden Euro im Jahr. Das sind 10-mal so viel als die aktuellen Spenden. Also die guten Nachrichten sind Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen müssten gar nicht mehr machen. Vielleicht das, was sie tun, nur ein bisschen schlauer machen und auch darüber reden. Ja, dann aktivieren sie nämlich andere. Wenn alle das machen würden, wären wir eine Gesellschaft, die schon 10-mal großzügiger wäre als die wir heute sind. Und ich glaube, das ist sehr, sehr realistisch und nicht irgendwie so eine Engagement-Fantasie von einer besseren Menschheit. Mhm.
Felix, unser Podcast heißt ja im Untertitel Eine Generation, die fordert. Was sind denn deine Forderungen hinsichtlich von Spenden und Stiftungen, die es braucht, um das Ganze effizienter, besser, vielleicht auch unbürokratischer und gleichzeitig transparenter zu machen? Vielleicht kannst du die zum Ende hin nochmal zusammenfassen.
Gern. Jedes Jahr werden 400 Milliarden Euro in Deutschland vererbt an eine nächste Generation. Das geht nicht an ganz wenige Leute, sondern das geht an ziemlich viele Leute. Das heißt, viele Menschen machen die Erfahrung und reden auch gar nicht drüber. Fangt an, drüber zu reden, fangt euch an zu engagieren, redet darüber, wie ihr euch engagiert, macht es am besten digital, sodass es transparent und nachvollziehbar wird, sodass sich auch andere mit einem Klick daran beteiligen können. Benehmt euch im Geben, so wie ihr das in jedem anderen digitalen Lebensbereich als verantwortliche Bürger auch tut, und dann wird es gut.
Cool. Felix, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Und ich glaube, oder beziehungsweise mein Lieblingspart heute in der Folge war auf jeden Fall das Recycling-Beispiel, denn ich glaube, das hat einfach wunderbar deutlich gemacht, was man bewirken kann, wenn sich gewisse Dinge einfach in unserem Alltag vernormalisieren.
Ja. Geht mir genauso. Danke.
Vielen Dank euch, hat mir Spaß gemacht.
Uns auch. Vielen Dank auch an diejenigen, die hier zugehört haben. Wenn ihr die Folge mochtet, dann hinterlasst uns gerne eine schöne Bewertung für Spotify oder Apple Podcast und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
Ich freue mich drauf.
Tschüss.